Wusstest du, dass 87% der Menschen nicht gern zur Arbeit gehen? Das wollen wir ändern. Wir haben die Tools und Impulse für HRs und Führungskräfte, damit die Menschen sich wieder auf den Montag freuen. Ich bin Svenja und ihr hört unseren Podcast zum Thema People and Culture. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute haben wir Franziska Sehmer zu Gast, Steuerfrau und kreativer Kopf von Impulse aus Hamburg. Mit ihrem Ursprung im Produktmanagement und als erfahrene Workshop-Facilitatorin bringt sie heute bei uns eine einzigartige Perspektive ein. Ihr Credo, gemeinsam im Team die Richtung setzen, mit ihren kreativen Ansätzen ebnet sie Wege für ihre Kundinnen. Lasst uns jetzt in die Welt der Facilitation eintauchen. Herzlich willkommen, Franziska. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir.
Hallo Svenja, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gern. Ich habe es eben schon so ein bisschen angeteasert. Du bist Facilitatorin und vielleicht fangen wir auch direkt damit mal an, weil ich nicht sicher bin, ob das für jeden schon so ein gängiger Begriff ist. Aber was ist eigentlich Facilitation und wie bist du dazu gekommen?
Das ist eine gute Frage und eine sehr große Frage. Ich musste letzte Woche sehr schmunzeln, weil ich mit jemandem drüber gesprochen habe und wir uns einig waren, es ist viel leichter, es zu tun, als darüber zu reden. Und Facilitation ist ein, der Begriff leitet sich aus dem Lateinischen tatsächlich ab und heißt im Endeffekt, jemanden dabei zu begleiten, etwas zu erreichen. Und das erklärt vielleicht so ein bisschen die Haltung, die ich dahinter vertrete. Als Facilitatorin gestalte ich Räume, Workshops oder auch ganze Projektbegleitungen, Prozessbegleitung für verschiedenste Situationen. Das können Teams sein, das können ein einzelnes Team sein, in sich geschlossen, das können aber auch mehrere Teams sein. Und die setzen sich ein Ziel und ich überlege mir quasi, wie ich sie methodisch dabei begleiten kann, ihre Ergebnisse dahin zu finden. Und jetzt wird wahrscheinlich jemand sagen, naja, und wieso heißt sie dann nicht Workshop-Moderatorin?
Ja, genau.
Das ist in Deutschland vielleicht der noch etwas gängigere Begriff dafür. Wenn man aber tief eintaucht, dann ist Facilitation in meinen Augen mehr als eine reine Moderation. Moderation kommt eher aus dem Fernsehbereich und zeugt davon, dass es ein klares Skript und auch ein klares Fragenskript gibt und das eher abgearbeitet wird. Und auch wir Facilitatoren arbeiten natürlich mit einem Konzept, was wir vorher vorbereitet haben. Wir schmeißen es aber sofort über Bord, wenn wir das Gefühl haben, dass ein anderer Weg der richtige wäre und halten nicht unbedingt daran fest. Und vor allen Dingen würden wir niemals eine Frage stellen, um unsere Sichtweise bestätigt zu bekommen. Also zu Facilitation gehört noch viel, viel mehr als einfach nur eine Diskussion oder ein Gespräch zu moderieren und auf die Zeit zu achten. Da spielen ganz viele Sachen rein, wie dynamische Gruppenaspekte, wie Räume gestalten, die Methoden, die inhaltlich passen, auszuwählen. Es geht sehr viel um das Potenzial der Menschen, die im Raum sind, wirklich hervorzulocken.
Das finde ich ganz spannend, dass du das sagst, weil da kann man ja auch letztendlich den Bogen dann schon mal so ein bisschen zum HR schlagen oder zu den Führungskräften, die unsere Hauptzielgruppe sind. Dort sollte ja der Mensch oder die Menschen im Raum auch immer im Fokus stehen. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz, bevor wir noch ein bisschen tiefer dann auch eintauchen, an deiner Geschichte teilhaben lassen, wie du eigentlich dazu gekommen bist, weil ich fand deinen Werdegang dahin auch ganz interessant und ich finde, es gibt auch noch mal viele Impulse für HRs, wie eigentlich so ein Werdegang auch aussehen kann.
Total gerne. Ich muss ein bisschen ausholen tatsächlich. Du hast ja gesagt, Produktmanagement, das ist nicht ganz richtig. Ich war im UX-Bereich nach meinem Studium. Ich habe damals ein Studium gemacht mit Schwerpunkt Service Design. Das ist jetzt so ein neues Buzzword. Aber im Endeffekt habe ich die Herangehensweise des Design Thinkings von der Pike auf gelernt und Design Thinking steht ja wirklich für menschzentriertes, co-kreatives, interdisziplinäres Arbeiten, zu verstehen, was sind die Bedürfnisse der Menschen in Interaktion mit Produkten oder dem Service, den sie benutzen, und da dann wirklich erstmal zu gucken, was braucht es, was steckt dahinter, was wünschen sie sich und erst dann über Lösungen nachzudenken. Und dieses Wissen habe ich damals mit in meine Funktion als User Experience Researcherin genommen. bei einem der größten Immobilienportale in Deutschland und habe da wirklich den qualitativen Research verantwortet und habe quasi mein täglich Brot damit verdient, mit Menschen den ganzen Tag zu sprechen und zu verstehen, was bewegt sie denn bei der Immobiliensuche oder auch bei der, beim Immobilienverkauf, also sowohl als auch, welche Kundengruppen gibt es denn überhaupt? Was ist ihnen wichtig? Wo fängt ihre Reise an? Ist es wirklich der Moment, wo sie anfangen, nach einer Wohnung oder Immobilie zu suchen? Oder fängt das schon viel, viel früher an? Und welche emotionalen Bewegpunkte spielen denn damit? Und habe da ganz, ganz viel erarbeitet und viele Methoden benutzt, um das Wissen zu kondensieren. Und dann war es aber damals so, dass sobald ich halt die Erkenntnisse gesammelt hatte und die aufbereitet habe, habe ich die quasi an die nächste Instanz abgegeben, an die Produktmenschen, die sich dann eben überlegt haben, wie können wir damit unser Produkt optimieren. Und dann ist irgendwann der Designer ins Spiel gekommen, macht mal mein Produkt hübsch und dann ist es irgendwann an den Entwickler gegangen und jetzt setzt das mal technisch um. Und dann kam ich wieder ins Spiel, wenn es dann halt einen Status erreicht hatte, um zu gucken, ob das Produkt dann auch funktioniert. Dann bin ich wieder in qualitative Interviews gegangen und habe eben geschaut, haben wir die Bedürfnisse getroffen, sind die Probleme gelöst, funktioniert unser Produkt besser, ist der Service besser. Und ganz oft war es der Fall, dass irgendwo zwischen meinen Erkenntnissen am Anfang und den Erkenntnissen beim Testen dann am Ende, dass irgendwas passiert, was dann am Ende nicht mehr funktioniert hat. Und das ist eine komplett menschliche Verhaltensweise, dass wir dazu neigen, wenn wir etwas hören, wenn uns jemand sagt, was ihn beschäftigt oder was ihn bewegt und was er braucht, dass wir unsere Meinung, unsere subjektive Sichtweise darüber stülpen und dann interpretieren. Und das, genau das ist passiert und in dem Moment ist es fehlinterpretiert worden. Und dann habe ich gesagt, okay, das macht mich persönlich nicht glücklich, dass ich nur am Anfang und am Ende der Nahrungskette sozusagen involviert war und habe dann gemeinsam mit dem gesamten Team überlegt, wie kann man das auflösen und dann bin ich quasi in den Momenten, wo ich selber nicht aktiv eine Rolle gespielt habe mit meiner Research-Perspektive, bin ich eben einen Schritt höher gegangen, so ein bisschen auf die Metaebene und habe gesagt, okay, ich habe den ganzen Methodenkoffer, dann begleite ich eben das Kernteam für die Produktgestaltung und Entwicklung auf der Facilitationsebene. Und dann habe ich halt dadurch meine Rolle ein bisschen gewechselt, war aber trotzdem den ganzen Prozess über involviert. Und so konnten wir dann von Anfang bis Ende eben ein ganzheitliches Ergebnis erarbeiten, was dann auch wirklich mit den Bedürfnissen unserer Nutzer zusammenpasst. So bin ich vor 11 Jahren inzwischen zur Facilitation gekommen. Genau. Hab selber einen Schmerzpunkt erlebt und überlegt, wie ich ihn lösen kann.
Ich finde es eine ganz spannende Reise, die du da gemacht hast, weil es mich ehrlich gesagt, also klar, du sprichst über Customer Experience, aber wenn ich das mal übertrage auf die HR-Welt, finde ich, ist es nicht so weit weg von der Employee Experience, die man überhaupt ja auch gerne nicht nennt. Also die Erfahrung, die Mitarbeiter quasi im Unternehmen machen. Und da hast du jetzt ein paar Punkte gesagt, wo ich denke, da kann man auf jeden Fall auch als HR super anknüpfen, nämlich es ist ja häufig so, dass man auch am Anfang der Nahrungskette, wie du es eben schön gesagt hast, einsteigt als HR, also Beispiel Recruiting, ne? Wir suchen jemanden, stellen denjenigen ein und haben dann den ein oder anderen HR-Prozess im Unternehmen, wo wir aus HR-Sicht denken, Mensch, der ist genau im Mitarbeiterinteresse oder im Führungskraftinteresse. Und wenn wir dann aber mal Rücksprache halten mit Führungskräften oder Mitarbeitern, kriegen wir auch manchmal mit, dass das Produkt, wie du es jetzt bei dir in deinem Fall genannt hast, am Ende vielleicht gar nicht so gut ankommt oder nicht mehr genau diese Bedürfnisse trifft. Von daher finde ich super, dass du diese Geschichte auch mit uns nochmal geteilt hast, weil ich glaube, da gibt es viele Parallelen.
Absolut. Design Thinking ist ja auch nur eine Hülle und es wird oft in der digitalen Produktentwicklung benutzt, aber die Haltung dahinter oder halt dieses menschzentrierte Vorgehen, das ist, ne, du hast jetzt Employee Experience gesagt, ob es Customer, ob es User Experience ist, ist total egal. Es geht in dem Moment um die Erfahrungsgestaltung über den gesamten Prozess hinweg und die Prozesse sind auf alles adaptierbar.
Ja, finde ich super spannend, weil ich glaube, das regt vielleicht auch nochmal die HRs zum Denken an, was kreieren wir eigentlich und ist es wirklich im Sinne des Kunden oder des Mitarbeiters? Daher, liebe Zuhörerinnen, hier schon mal der erste wichtige Tipp, schaut euch das vielleicht einfach mal aus der Design Thinking Brille an, die wir gerade von Franziska gehört haben. Jetzt hast du ja das zu deinem Hauptberuf gemacht. Das heißt, du bist selbstständig, hauptberuflich Facilitator. Und mit welchen Themen oder welche Themen landen bei dir sozusagen und welche Kunden hast du auch, beziehungsweise wer kommt denn da konkret auf dich zu mit Anfragen?
Das ist ganz unterschiedlich. Mit dem Background, den ich habe, von dem ich ja gerade berichtet habe, bin ich natürlich zu Beginn sehr, sehr stark auch in diesem Bereich unterwegs gewesen. Also ganz viel Produktentwicklung, methodisch gesprochen, da ganz viele Design Sprints. Über die Zeit hinweg ist aber auch immer mehr, was ich als Team Identity bezeichne, zu mir gekommen, also Teams und Führungskräfte, die halt das Gefühl hatten, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas ist mit unserer Zusammenarbeit nicht in Ordnung, das knallt jetzt nicht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, da schlummert irgendwas unter Deck und irgendwas brodelt da und ich weiß, krieg's nicht so wirklich zu fassen. Und spannenderweise, ich habe mich genau während zu Beginn der Pandemie selbstständig gemacht und da kamen dann ganz, ganz viele Menschen auf mich zu, die halt ihrem Team mal wieder was Gutes tun wollten. Und gut nicht im Sinne von, sie kriegen jetzt ein Goodie, sie kriegen jetzt irgendwie ein schönes Essen oder sonst irgendetwas, sondern die ja gesagt haben, das ist gerade eine komplett neue Zeit, es verändert sich alles und wir wollen die Menschen mitnehmen und wir wollen wissen, wie es ihnen damit geht. Und dann habe ich tatsächlich schwerpunktmäßig, glaube ich, ein Jahr wirklich eher diese Team Identity Workshops durchgeführt. Und da ging es halt wirklich ganz stark um, was sind unsere Werte und wie sehen wir uns denn selbst und welche Verhaltensprinzipien können wir denn von unseren gemeinsamen Teamwerten ableiten, die uns das Zusammenarbeiten auch in dieser Situation, dass wir uns nicht mehr täglich irgendwie sehen und mal eben schnell was am Kaffeeautomaten ausdiskutieren können. Wie können wir damit umgehen und wie können sie uns unterstützen? Und dann halt auch zu sagen, wofür steht unser Team trotz der Veränderung? Wofür möchten wir gesehen werden und wofür nicht? Und da halt dann neue Identitäten zu formen. Das andere ist ganz stark, also auch unabhängig von einem Team, aber wirklich so diese Zukunfts- oder Leitbilder. Wofür möchten wir stehen? Also Richtung Visionen mache ich ganz viel. Wofür möchten wir stehen? Und wie kommen wir dann dahin? Oder was bedeutet das dann für die Umwelt? Also so ein bisschen der systemische Blick darauf, welche Einflussfaktoren gibt es und welche nicht. Im Prinzip, ich sage mal, es gibt nicht so wirklich eine Nische, in der ich tätig bin, weil als Facilitatorin bin ich, wie gesagt, die methodische Prozessbegleitung, muss aber keine inhaltliche Expertise haben. Und deswegen freue ich mich über jedes Thema, was bei mir, was zu mir kommt oder über jeden Bereich. Denn ich bin mir sicher, dass es für jede, sobald der Zielhafen quasi definiert ist, wo sie hin möchten, dann kann ich mir eben überlegen, wie können wir dann da hinkommen. Genau, es ist. Und im letzten Jahr war es ganz spannend, da ist dann nochmal stärker wirklich Transformation aufgekommen als Thema. Dass sich ein Bereich wirklich komplett organisatorisch verändern wollte und die mich um methodische Begleitung gebeten haben. Und da ging es auch super viel über neue Rollenfindung. Wie stellen wir uns auf? Wie arbeiten wir zusammen? Also von dem her, wenn man das, glaube ich, zusammenfassen möchte, kann das sowohl Produktgestaltung sein, das kann aber auch Teamidentität, Vision, Zusammenarbeit und was immer noch da ist, kann es auch sein.
Also sehr vielfältig bist du einsetzbar sozusagen.
Ja. Und das ist das Schöne, glaube ich. Das ist das Schöne, dass es so bunt ist.
Bringt auf jeden Fall viel Abwechslung rein. Wenn ich das nochmal auf die HR-Welt übertrage, glaube ich, hast du eben ganz wichtiges Stichwort gegeben, nämlich methodische Prozessbegleitung. Das findet man dort ja eigentlich auch relativ häufig, dass man gar nicht unbedingt in den Themen drin ist, was die Fachbereiche angeht, sondern wirklich auch von außen eben die entsprechenden Rahmenbedingungen stellt. ja, um dann sozusagen dem Team zu helfen und in Richtung der Ziele zu gehen. Von daher die Punkte, die du eben angesprochen hast, Werte, Visionen, Zusammenarbeit im Team, das sind natürlich auch häufig Themen, die HRs begegnen. Vielleicht gibst du uns dann im Laufe des Gesprächs heute auch nochmal so einen kleinen Einblick, was es da für Methoden gibt, die man auch anwenden kann, weil ich kann mir vorstellen, dass es auch für die HRs natürlich interessant ist, den einen oder anderen Kniff irgendwie zu kennen, wobei du eben auch schon super viele Fragen mit reingebracht hast, die man sich stellen kann, um dann einfach so ein Team auch auf diesem Weg zu begleiten. Jetzt hast du aber gerade ja, ja, ich sag mal, auch ein gutes Stichwort gegeben mit dem ein oder anderen Projekt, was du da begleitet hast. Vielleicht kannst du uns da nochmal einen tieferen Einblick auch geben, wie läuft denn so ein Workshop bei dir ab oder so eine Begleitung über auch eine längere Zeit? Du hast ja gesagt, Transformation war jetzt ein größeres Projekt, was auch bei dir stattgefunden hat. Ja, vielleicht gibst du uns da einfach nochmal einen Einblick, was war es für eine Situation, und dann gucken wir mal, was wir da raushören können.
Gerne. Also es ist, ne, auch da kommt es immer drauf an, worum geht es in dem speziellen Kontext, weil es die Kunden ja auch, so bunt wie die Themenbereiche sind, so bunt sind auch die Branchen der Kunden, von dem her ist das immer irgendwie unterschiedlich. Und so ein Teamidentitäts-Workshop, das sind in der Regel 2 bis maximal 3 Tage. Und 2 Tage finde ich aber auch eine gute Zeit, weil man sich da dann auch nochmal wirklich Zeit füreinander nehmen kann und verschiedene Sachen sich anschauen kann und eben nicht nur über die Werte sprechen kann, sondern halt auch ein gemeinsames Zukunftsbild erarbeiten kann. Das Transformationsprojekt, das ging tatsächlich, die sind immer noch dabei. Eine Transformation ist ja nie abgeschlossen. Aber wir haben tatsächlich letztes Jahr im Januar gestartet mit einem ersten Workshop, und dann habe ich sie punktuell mit verschiedenen Workshop-Manövern bis Ende Juni, glaube ich, begleitet. Und dann haben wir uns im November nochmal für eine Retrospektive getroffen, und dazwischen haben sie aber natürlich eigenständig ganz, ganz viel gearbeitet und ganz, ganz viel verändert. Und wie gesagt, die sind, das ist ja nicht abgeschlossen. Also eine Transformation beginnt ja nicht an Punkt Tag 1 und endet an Tag 31 des Monats. Deswegen.
Das stimmt. Jetzt hast du eben das Stichwort gebracht, dass ihr mit einem Workshop gestartet habt, so 2 bis 3 Tage. Da eine kurze Frage: Würdest du generell empfehlen, solche Workshops intern zu machen, also in-house, oder lieber extern? Weil das ist eine Diskussion, die ich auch immer mal wieder mitbekomme. Wie ist deine Meinung dazu?
Du meinst räumlich?
Ja, genau, räumlich.
Das ist eine Budgetfrage. Und es gibt immer Vor- und Nachteile. Also budgetär gibt es, glaube ich, intern nur absolute Vorteile und extern absolute Nachteile. Es ist aber verschiedene Punkte, die man halt einfach berücksichtigen darf. Ich persönlich würde, wenn es die Möglichkeit gibt, würde immer zu einem externen Ort tendieren. Ich verstehe aber natürlich die internen Vorteile und weiß inzwischen auch, dass man es intern auch so hinbekommt, dass es auch intern gut funktioniert. Was wichtig ist, dass die Menschen, die an dem Workshop teilnehmen, dass die die Möglichkeit, die Sicherheit haben, sich wirklich voll auf den Workshop einzulassen und nicht noch irgendwie mit 70% kognitiver Kapazität denken, oh, ich muss hier gleich das nächste Feuer löschen. Also die müssen von verschiedenen Stellen außerhalb auch einfach wirklich die Klarheit haben, nein, heute ist nur Workshop, du musst dich nicht noch um irgendwas anderes kümmern. Also es muss einfach eine klassische Vertretungslogik stattfinden. In dem Moment, dass die Workshop-Teilgebenden im Workshop auch wirklich 100% da sein können und sich nicht noch um was anderes sorgen müssen oder Sorge haben, wenn sie sich jetzt einen Kaffee holen, dass sie dann von KollegInnen abgehalten werden und eingefangen werden. Es funktioniert beides. Schöner ist natürlich immer extern. Es ist nochmal, hat nochmal was mit Wertschätzung zu tun. Man kann sich nochmal fokussieren. Die Auswahl des Ortes kann mit dem Thema harmonieren oder man kann komplett was Konträres machen. Ja, also ich würde immer zum extern tendieren, wenn es möglich ist.
Ja, das finde ich nochmal einen guten Tipp, wenn solche Workshops vorbereitet werden, egal ob intern oder mit einem externen Partner, einfach zu gucken, was ist für uns auch die beste Räumlichkeit und wie schaffen wir es auch wirklich, den Freiraum für die Teilnehmer so zu schaffen, dass sie nicht abgelenkt sind. Das ist jetzt zumindest das, was ich bei dir verstanden habe, dass sie wirklich mit einem freien Kopf hingehen und nicht die Angst haben müssen, irgendwie noch parallel E-Mails zu beantworten oder Telefonate oder in Themen wieder reingezogen werden, weil sie am Büro vorbeilaufen sozusagen.
Ja, und das andere ist auch, der räumliche Wechsel löst auch Denkgrenzen. Wenn ich im selben Raum oder im selben Gebäude, wo ich vielleicht Konflikte spüre oder wahrnehme oder irgendetwas nicht rund läuft oder ich schon ganz oft versucht habe, innovativ zu sein und es hat nicht funktioniert, wieso auch immer. Und wenn ich dann in demselben Ort dann halt einen Workshop durchführe und dasselbe wieder gefragt ist, dann fällt mir das vielleicht nicht so leicht, wie es mir bei einem neutralen Ort fallen wird.
Also auch ein Perspektivenwechsel für den kreativen Kopf sozusagen, wo das nochmal unterstützend sein kann.
Genau.
Okay. Ja. Also das ist eine wertvolle Frage auf jeden Fall. Wo macht man sowas? Vielleicht kannst du uns noch teilhaben lassen auf der Reise, die, die du da begleitet hast. Mit was seid ihr eingestiegen? Was war so die konkrete Fragestellung? Transformation ist ein großes Wort. Deswegen vielleicht kannst du es ein bisschen umreißen, um was es genau ging.
Total gerne. Also es ist das Team ist damals auf mich zugekommen. Das interessanterweise ein HR-Bereich. Und nicht nur ein reiner HR-Bereich, sondern der Bereich hat sowohl das Personalmanagement als auch das Facility-Management in der Verantwortung. Und das sind inhaltlich relativ stark getrennte Themen. Und so hat sich auch das Teamgefüge angefühlt. Und der Bereich, ungefähr 15 Personen, hat sich einfach gewünscht, dass sie sich organisatorisch so aufstellen, dass sie viel verzahnter miteinander arbeiten können. Und sie sind aus einer klassischen Stabslinienorganisation gekommen und haben im Prinzip gesagt, vielleicht wäre eine Netzwerkorganisation etwas für uns. Und das nicht unbedingt im hundertprozentigen New Work-Gedanken, komplett ohne Führung, ohne irgendwelche Disziplinen, sondern wirklich eher aus dem Miteinander-Gedanken heraus. Dass sie halt wirklich enger miteinander arbeiten, dass sie wahrgenommenen Silos zwischen den inhaltlichen Themen stärker aufreißen können, dass sie aber auch flexibler sind. Also gar nicht unbedingt aus, wir sind gegen Hierarchie- und Führungsebenen, sondern vielmehr aus, wie können wir unseren Alltag noch flexibler und agiler gestalten, sodass wir das Gefühl haben, wir wachsen als Menschen und Team noch enger zusammen. Und der erste Workshop damals im Januar, das war ein eintägiger Workshop, der war im Prinzip so ein bisschen der Kickoff, um auch zu verstehen, was heißt denn Netzwerkorganisation für die. Also haben wir mithilfe von Lego Serious Play ein Zielbild erarbeitet. Also mit so einer klassischen Visionsfrage angenommen, oder in 1 bis 3 Jahren habt ihr euer Ziel der Netzwerkorganisation erreicht. Was ist dann eure Realität? Wie arbeitet ihr dann? Wie geht ihr miteinander um? Auf welche Sachen seid ihr besonders stolz, die ihr dann erreicht habt? Welche Mehrwerte entstehen daraus? Und Lego Serious Play ist da eine sehr, sehr schöne Methode, weil sie zum einen die Diskussionen sehr stark nicht einfängt, sondern eher nochmal auf eine andere Art und Weise befähigt, weil die kleinen bunten Steine, das glaubt man kaum, aber die holen etwas aus uns heraus, was uns vielleicht gar nicht so bewusst ist und wir deswegen gar nicht artikulieren können. Die holen Emotionen und Sichtweisen aus dem Unterbewusstsein, machen die sichtbar. Und dadurch wird das Ganze auf einer richtig schönen Ebene präsent und Sympathien und Hierarchien sind nicht mehr relevant, denn wir arbeiten mit den Modellen und nicht mit Svenja hat gesagt, sondern in dem Modell von Svenja sehen wir das. Das ist nochmal eine ganz andere Ebene, auf der man dann miteinander arbeiten kann. Und über einen mehrstufigen Prozess, über individuelle Ebenen, wie seht ihr das heute, welches Potenzial ist heute noch ungenutzt, hin zu, worauf seid ihr dann besonders stolz, wenn das alles so eingetreten ist und wie arbeitet ihr dann zusammen, haben wir eben dieses gemeinsame Zielbild erarbeitet, was dann auch ihr Leitbild war für das gesamte Projekt. Und sie haben sich noch einen neuen Bereichsnamen gegeben, in dem Moment als Arbeitstitel. Der ist nochmal ein bisschen verändert worden, aber weil sie halt auch gesagt haben, wir wollen uns verändern und das soll eben auch sichtbar nach außen sein und damit auch neuer Name. Personal und Facility Management fanden sie nicht mehr attraktiv genug. Das war der erste Tag zum Beispiel. Und dann haben wir uns ein paar Wochen später getroffen, nachdem wir im Januar auch gesprochen haben, welche Manöver und Meilensteine für sie denn jetzt relevant ist. Und darauf aufbauend habe ich eben dann die Workshops gestaltet. Und ich glaube, der zweite Workshop, das war dann ein zweitägiger Workshop, da haben wir uns wirklich angeguckt, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Wir haben ihre kompletten Aufgabenbereiche, Tätigkeiten an die Wand geklebt mit Post-its. Es war eine unglaubliche Post-it-Flut. Und haben sich wirklich aus den verschiedenen Bereichen, in denen sie heute gesessen haben, alles aufgeschrieben und sie haben es dann neu geclustert. Und haben da dann einmal neue Übercluster gebildet und in diesen Überclustern aber auch, sie haben es dann Themenbereiche genannt. Also zum Beispiel das Cluster People. Da ist dann sowas drin wie Onboarding oder eben Employer Branding. Guck mal, ich glaube, das war nicht das Cluster People, sondern das war das Cluster Recruitment. Aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Mhm. Ne? Es sind dann Themenbereiche, die zusammengehören, haben nochmal einen Überbegriff bekommen. Und sie haben dadurch dann halt nochmal nicht wieder neue Silos erarbeitet, sondern einfach geguckt, was gehört thematisch zusammen. Und haben parallel Rollenprofile erarbeitet, um zu schauen, welche Kompetenzen brauchen wir denn in diesen neuen Themenbereichen und das erstmal so stehen lassen. Also noch nicht direkt wieder zugeordnet, wer übernimmt denn was. Denn das war mit so die größte Veränderung zu verstehen, mein Titel und meine Position sagt ja nichts über meine Tätigkeit und Kompetenz aus. Und wir alle tragen über den Tag hinweg verschiedene Rollen. Ich bin ja nicht immer nur Facilitatorin. Ich bin ja auch Schwester und Tochter und Freundin. Und genauso geht's uns ja im Berufsalltag auch. Mhm. Mal bin ich die Kommunikatorin, mal bin ich die Buchhalterin, mal bin ich die Präsentatorin. Also wir haben verschiedene Rollen und tragen verschiedene Kompetenzen in uns, die nichts mit unserem Titel oder unserer Position zu tun haben. Und das hat sehr gearbeitet, sich von diesem klassischen, was steht denn dann auf meiner Visitenkarte, zu lösen und zu überlegen, welchen Hut setze ich mir dann wann auf und welcher Hut ist in welchem Themenfeld relevant.
Ja. Jetzt hast du uns schon einen sehr, sehr tiefen Einblick auch in den Prozess, den du mit dem Team zusammen durchlebt hast, gegeben. Ich würde gerne auf die einzelnen Punkte nochmal eingehen. Ja. Angefangen mit dem Lego Serious Play. Du hast gesagt, dass man da wirklich mit den Bausteinen spielt, also das übliche Lego, was wir sozusagen auch aus der Kindheit oder auch aus der heutigen Zeit kennen.
Nicht ganz.
Genau, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zur Methode sagen, dass auch jeder versteht, was das eigentlich ist und was dahinter steckt.
Ja, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil wahrscheinlich werden auch ganz viele KollegInnen von mir zuhören, die in der Historie von Lego Serious Play viel, viel fitter sind als ich. Aber tatsächlich ist Lego Serious Play von Lego selbst entwickelt worden. Und das ist aber nicht das Lego-Spielen, das wir aus unserer Kindheit kennen. Man kauft vielleicht das Set Ritterburg und es gibt eine Anleitung, wie man eine Ritterburg zusammenbaut. Mhm. Es gibt speziell ausgewählte Sets von Lego. Mit denen kann man arbeiten, das ist die Empfehlung. Man kann sich aber auch anders behelfen. Und diese Sets, wie sie zusammengestellt sind, die haben über die Erfahrung, die Lego selber gemacht hat, die haben einen gewissen Sinn, wie die zusammenwirken und welche Steine da drin sind. Tatsächlich funktioniert Lego Serious Play so, dass wir als Facilitatoren uns eine Fragestellung überlegen, die eben auf das Gesamtziel des Workshops abspielt, auf den Prozess. Und die Teilgebenden bauen dann völlig frei mit den Steinen, die sie möchten, zu dieser Frage ein Modell. Und dieses Modell ist die Antwort auf die Frage. Mhm. Und wir können in die Steine interpretieren, was wir möchten. Ich mache das immer ganz gerne im Workshop, wenn ich die Methode erkläre, dann halte ich halte einen blauen, transparenten Duplo-Stein, auch Duplo-Steine sind zum Teil in diesen Sets mit drin, hoch und sage, wenn das für mich ein lila, pink getupfter Elefant ist, dann ist das ein lila, pink getupfter Elefant. Also ich gebe meinem Modell und den Stein die Bedeutung, die ich in dem Moment übertragen möchte. Und kein anderer darf dann sagen, nee, aber der ist ja blau-transparent, also muss das Wasser sein. Das darf eben nicht passieren. Und Lego Serious Play ist so entstanden, dass Lego damals tatsächlich selber eine Krise hatte. Und die haben sich ja auch öfter mal wieder neu erfunden. Und das war einer der Momente. Und dann haben zwei Berater mit, ich glaube sogar in der am Wirtschaftsforum Davos, wenn ich mich richtig erinnere, diese Methode entwickelt, um eben den eigenen Meetings wieder mehr Sinn zu geben. Weil wir kennen das alle in einem klassischen Meeting. Jeder sitzt irgendwann da, spielt entweder am Handy rum oder lehnt sich zurück. Und dieses Zurücklehnen ist der beste körperliche Indiz dafür, dass jemand abschaltet, also sich vom Thema löst. Und dann passieren keine vernünftigen Entscheidungen. Oder die Themen werden nicht besprochen, es reden immer nur dieselben, der Rest läuft halt irgendwie nur mit. Und das ist ja nicht effektiv. Und Lego schafft es eben, diese Lean-Back-Mentalität wieder aufzulösen, dass alle engagiert sind und dabei sind und das Thema mitgestalten. Und das Lego Serious Play ist, wie gesagt, von Lego damals selber entwickelt worden, um ihre eigenen Themen in den Meetings zu lösen und selber effektivere und bessere gemeinsame Zusammenarbeit zu entwickeln.
Und das hat so gut funktioniert, dass sie daraus gleich ein Geschäftsmodell gemacht haben.
Genau, so sieht's aus. Und das ist gar kein blödes Geschäftsmodell, weil wenn man die Originalsets kauft, sind die ganz schön teuer.
Okay.
Das haben sie gut gemacht.
Finde ich aber einen ganz interessanten Punkt. Für den einen oder anderen, der das die Methode nicht kennt, ist auf jeden Fall eine Idee wert, das mal zu überlegen, ob das auch für das ein oder andere Problem im Unternehmen eben eine Hilfe sein kann, die man anwenden kann. Und wie du gerade gesagt hast, es gibt eine Ausbildung auch dafür, die man dann machen kann. Ja. Also das wäre eine Variante oder eben einfach schauen, welche Trainer gibt es schon, die da zertifiziert sind, die das anbieten können.
Ich nutze Lego Serious Play immer, wenn es darum geht, ein gemeinsames Verständnis oder ein gemeinsames Bild entstehen zu lassen.
Mhm. Du hast eben gesagt, das war so eine Art Vision oder das Zukunftsbild, was dieses Team sich damit erarbeitet hat. Und da hast du ja auch die eine oder andere Frage eben schon mit uns geteilt, die man dann auch einfach mal so ein bisschen als Leitfrage stellen kann. Mhm. Also ich denke, da waren für die HRs auch nochmal ein paar Tipps dabei, wenn eine Führungskraft mit einem Problem auf sie zukommt, was sie vielleicht auch erstmal für Fragen stellen können, um so einen Eindruck auch zu bekommen. Was beschäftigt die Führungskraft? Wo will sie hin mit dem Team? Um dann auch zu gucken, was ist sozusagen die mögliche Lösung, die oder eine Rahmenbedingung, die wir als HR der Führungskraft an die Hand geben können, um dann sich dem Thema auch zu nähern und das Problem zu bearbeiten. Das vielleicht noch eine kurze Frage, kommen manchmal auch HRs auf dich zu oder ist es schon eher so, dass es eher Führungskräfte sind, die dich kontaktieren?
Sowohl als auch. Also es ist auch manchmal so, dass die HR auf mich zukommt und sagt, wir haben da ein Team, das Unterstützung brauchen könnte. Es ist aber auch so, dass manchmal Menschen aus meinem bestehenden Netzwerk auf mich zukommen und wenn die mich dann direkt kennen, dann kommen die natürlich direkt auf mich zu. Die werden aber im Vorfeld schon mit HR oder spätestens nach unserem Auftragsklärungsgespräch dann mit HR sprechen und sich das absegnen lassen. Also HR ist da definitiv involviert, ja.
Ja. Das ist vielleicht auch nochmal ein spannender Punkt. Die meisten Workshops oder ähnliches, was stattfindet, läuft ja häufig, ich sage jetzt mal, über den Schreibtisch von HR. Von daher macht es vielleicht auch Sinn, vorher einfach mal mit dem Team, mit der Führungskraft zu sprechen, was genau braucht ihr eigentlich, was ist das Problem, um dann auch zu gucken, was passt da am besten als Lösung. Jetzt hast du uns eben schon teilhaben lassen, dass in dem Fall, den du bearbeitet hast, ja sozusagen ein großes Team war, was aber eigentlich aus zwei kleinen Teams bestanden hat, Bereich Personal und Bereich Facility. Und da hast du einen ganz spannenden Punkt gebracht, nämlich, dass sie sich auch einen neuen Namen gegeben haben, weil sie gesagt haben, wir wollen nicht mehr die zwei getrennten Teams sein, sondern eins werden. Das ist natürlich auch ein schöner symbolischer Akt, nochmal gemeinsam so eine neue Identität sozusagen zu schaffen. Wie ist da dein Eindruck, was die ja, wie soll ich sagen, den Outcome angeht, ist das was denen selbst als Team auch nochmal geholfen hat, mehr zusammenzufinden, so eine Identität zu schaffen?
Ich glaube, das ist so ein Name, ist die Schleife auf der Verpackung, würde ich jetzt mal sagen. Das ist so ein bisschen die Kirsche auf der Sahnehaube. Aber viel wichtiger ist, was sich durch den Prozess, und ich habe ja nur von 2 Workshops berichtet, da kamen ja nochmal mehr danach, und die haben in diesen 11 Monaten, die ich sie begleitet habe, so eng miteinander gearbeitet, und da waren so viele Veränderungen. Also es sind auch neue Teammitglieder während der Zeit ongeboardet worden, dafür sind andere offgeboardet worden. Also nicht nur, dass sie sich für sich selbst verändern wollten, nein, auch das Außen hat sich die ganze Zeit komplett verändert. Und die Auseinandersetzung mit sich selbst und mit ihren Prozessen und mit dem Wissen übereinander, das hat, glaube ich, die viel, viel stärkere Veränderung gebracht und dafür, dass sie dazu, dass sie dann viel enger zusammengewachsen sind als der Name.
Finde ich gut, dass du es nochmal sagst, weil du hast ja vorher schon angerissen, dass auch ganz viel in die Tiefe gearbeitet wurde, also ja. Sprich Rollenprofile, die erstellt wurden, oder eine Aufgabenübersicht. Da gehen wir vielleicht nochmal kurz drauf ein. Da hast du ja gesagt, wurde auch ganz viel mit Post-its gearbeitet. Ja. Also auch hier nochmal so ein Tipp von dir sozusagen, es muss nicht immer eine super komplexen Methodenkoffer geben, sondern es sind auch manchmal die kleinen Dinge, die man gut nutzen kann. Kannst du nochmal ein bisschen was zur Post-it-Methode sagen oder... Heißt die überhaupt
absolut
so?
Nee, Post-its ist keine Methode. Post-its ist ein Material und damit ein Werkzeug. Ja. Aber es ist tatsächlich so, ne, auf der einen Seite liebe ich meine fancy, spielerischen Methoden, weil sie überraschen und unheimlich effektiv sind, weil sie Sachen hervorholen. Ich kann aber jeden Workshop, den ich gestalte, kann ich komplett ohne Werkzeug und Methoden durchführen, in dem Moment, wo ich einfach nur Fragen stelle. Weil das Entscheidende sind die richtigen Fragestellungen. Und du hast schon ein paar Mal gesagt, Tipp für die HR, eben dann vorher zu klären, was braucht es denn? Wozu soll denn jetzt was gemacht werden? Meine Auftragsklärung ist der wichtigste Moment in der Arbeit mit meinen Kunden. Und wenn ich da nicht verstehe, wozu, weshalb, wieso, kann ich eben kein Konzept erstellen. Und für mich sind die Leitfragen und die Schlüsselfrage, die am Ende beantwortet werden sein darf, des Workshops, viel, viel wichtiger als die Methode an sich. Aber Post-it sind in dem Moment, sind es wirklich nur ein Werkzeug, hat in dem Moment einfach nur geholfen, dass sie nicht nur auf der verbalen Ebene diskutieren, was machen sie dann einfach, sondern dass sie das Gesagte visualisieren und damit dann wieder ein gemeinsames Verständnis erarbeiten. Das war mein Ziel dahinter, dass sie halt zentral an einem Ort sehen, was sie denn alles tun und nicht irgendwie auf verschiedenen Servern abgelegte To-Do-Listen, sondern ein einheitlicher Ort. Sie haben es gesehen. Und diese Masse an Post-its hat sie komplett erschlagen. Und diese Überforderung war von mir gewünscht, dass sie eintritt, dass sie okay. Da einfach einmal kurz sehen, was sie alles leisten. Also als positive Überforderung in dem Moment, dass sie stolz rausgehen können und sagen können, krass, krass, was wir alles leisten, krass, was wir alles mit den wenigen Menschen stemmen und dann sehen, aber wir können es noch effektiver gestalten. Wir können das noch logischer zusammensetzen. Wir können die inhaltliche Affinität unserer Aufgaben so nutzen, dass es für uns ein logisches Zusammenarbeiten ergibt. Genau.
Also das heißt, die Visualisierung ist eigentlich hier der Kernpunkt. Ne? Nicht nur was Gesprochenes im Raum stehen zu lassen, sondern wirklich zu gucken, wie kriegen wir es einfach mal, ich sag mal, vom Kopf vielleicht auf das Papier, anders als bei Lego, wo es eher in einem Modell endet, aber in dem Fall wirklich aufzuschreiben, sodass auch nichts verloren geht. Ich glaube, das kann auch generell nochmal ein guter Tipp sein. Ist jetzt egal, ob man es mit Post-its macht oder wenn ich jetzt mal so im Alltag denke, jeder hat irgendwo ein Flipchart in der Ecke stehen, was man vielleicht auch nutzen kann. Also ich glaube, das ist auch nochmal ein Tipp, der auf jeden Fall gut hilft, um das ein oder andere Thema, gerade wenn es in Gruppen ist, in Teams ist oder auch mit Kollegen, Führungskräften allein, einfach mal was runterzuschreiben und nicht alles nur im leeren Raum sozusagen stehen zu lassen.
Oder auch kurz aufzuzeichnen. Das ist total egal. Also egal, welches Material, Werkzeug oder Methode ich als Facilitatorin nutze. Mein Ziel ist es immer, am Ende ein gemeinsames Verständnis von den Menschen im Raum zu haben. Und wenn ich sage, meine Lieblingsfarbe ist blau, garantiere ich, dass du an einen anderen Farbton denkst als ich. Und das können wir aber nicht herausfinden, wenn wir immer nur von blau sprechen, sondern dann hilft es halt, eine Person zu haben, die ein bisschen nachfragt und sagt, ah, wie fühlt sich denn dieses Blau an? Gibt es ein Gefühl, mit dem du dich vergleichen kannst? Oder gibt es eine Nuance, auf die du besonders achtest? Also in dem Moment ein Facilitator, der nachfragt und Sachen herauskitzelt. Und dazu hilft es aber auch, das einfach greifbar zu machen. Und ob das ein in Form von einem Lego-Modell ist oder in Form von einer Notizen auf Post-its oder in Form von einer Flipchart oder einem Bild, was ich dir aufmale. Alles, was meine Gedanken aus meinem Kopf herausholt, hilft dazu, dass es für dich greifbarer wird, es zu verstehen. Und nur dann können wir eben ein gemeinsames Verständnis haben.
Finde ich auch nochmal ein super Punkt, wo, glaube ich, ja, wenn ich so drüber nachdenke, im HR-Alltag auch super viele Situationen entstehen, wo man vielleicht auch einfach mal in die Tiefe gehen muss, wo man einfach nochmal nachfragt, um herauszufinden, was sind die Beweggründe von demjenigen, was ist eigentlich sein Verständnis der Situation, wo ist eigentlich konkret das Problem oder die Ursache auch dahinter. Also von daher hier auch nochmal ein super Tipp, das mal zu visualisieren, nachzufragen und du hast eben auch selber schön gesagt, die Sachen auf den Tisch zu bringen. Also das ist das, was ich jetzt bei dir verstanden habe. Nur das Gesagte kann auch bearbeitet werden, sozusagen. Von daher, ja, ist das, glaube ich, nochmal ein super toller Tipp. Du hast uns auf der Reise erstmal bis dahin mitgenommen, wo quasi die Kompetenzen dann auch rausgearbeitet wurden. Mhm. Von da an habt ihr aber, glaube ich, nochmal einen nächsten Step dann auch gemacht, ne? Mhm.
Ja, wir haben in dem Moment, wo sie die Cluster und Themenbereiche festgezurrt haben, eben die leeren Rollen quasi erarbeitet, weil sie ja noch nicht zugeordnet wurden, sondern nur gewünschte Kompetenzen. Und dann haben sie die Zwischenzeit bis zum nächsten Workshop dafür genutzt, sich selber halt auch ein bisschen in die Reflexion zu gehen. Also welche Stärken und Kompetenzen habe ich denn? Sie haben einen klassischen Test gemacht, Clifton. Sie haben Clifton Strengths Finder ausgeführt, um halt besser zu verstehen, was sieht denn jetzt so ein Analysetool, aber wo sehe ich mich denn auch und was traue ich mir zu, um auch zu überlegen, was möchte ich denn vielleicht weiterhin tun und was möchte ich nicht mehr tun? Also nur weil ich bisher eine Aufgabe gemacht habe, heißt das ja nicht, dass ich sie gerne mache und weiterhin tun möchte. Also die Zeit haben sie stark zur Reflexion genutzt und dann haben wir uns zum nächsten Workshop getroffen und ich habe da eine Kollegin mit reingenommen, eine Co-Facilitatorin, weil es da dann so Schritt für Schritt ans Matching in dem Sinne ging. Also die Kompetenzprofile, die Rollenprofile, die sie sich gewünscht haben, dann halt auch zu besprechen, wer übernimmt denn welche Rolle und auch wer arbeitet denn zukünftig in welchem Cluster und Themenbereich und wer woanders. Und dadurch hat sich halt nochmal viel Zukunftspotenzial ergeben, denn das Wunschbild, das war so groß und so schön und bunt und neu, dass sehr schnell klar war, dass das nicht direkt umsetzbar ist, weil es auch zu viel für jede Person einzeln gewesen wäre. Also das hätte sie von den Ressourcen, allein von der Zeitressource, hätten das die einzelnen Personen gar nicht leisten können. Und dann mussten wir halt wieder ein bisschen die Realitätsbrille aufsetzen und das wieder abschwächen. Aber dieses Annähern Schritt für Schritt an die neuen Rollen, die sie übernehmen, das war unheimlich spannend und hat auch nochmal viel Veränderungspotenzial mitgegeben, weil sie dann auch nochmal selber geguckt haben, möchte ich das? Und da auch nochmal zu gucken, wo sehen mich denn meine KollegInnen und wo sehe ich mich selber? Also da war dann auch so ein bisschen Fremdfeedback nochmal zu, ich sehe dich aber da und ich würde mir wünschen, dass du dir das nochmal nach überlegst, ob du nicht doch in die Rolle reinwachsen könntest und möchtest. Und das haben sie auch mitgenommen, dass sie gesagt haben, das ist total schön, ist jetzt diese Rollenprofile mitzunehmen und für Feedbackgespräche oder Entwicklungsgespräche zu nutzen intern, dass man dann nochmal weitersprechen kann, wo gehen wir hin. Genau, das war das dritte Manöver, wenn ich mich nicht täusche. Und dann genau, alle neu aufgestellt, neue Kompetenzen, neue Themenbereiche verteilt. Und dann durften sie auch erstmal einfach laufen, ne, und beobachten. So, was ergibt sich denn daraus? Was passiert denn da? Das ist ja auch alles parallel zu ihrem Tagesgeschäft passiert. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und das letzte Manöver, was wir dann im Sommer gemacht haben, das ging dann tatsächlich um Prozesse, dass wir uns anschauen, wie verändern sich denn jetzt auch wirklich die aktive Zusammenarbeit. Und da sind wir mit Playmobil Pro als Werkzeug reingegangen. Und unterscheidet sich in dem Punkt zu Lego Serious Play, auch wenn man denkt, Playmobil Lego ist dasselbe, ich spiele irgendwie bunte Bilder nach. Aber Playmobil Pro ist nur ein Werkzeug, kommt eben nicht schon mit einem Prozess daher. Das heißt, ich brauche als Facilitatorin viel, viel mehr Erfahrung, als wenn ich eine Lego Serious Play Ausbildung gemacht habe, dann habe ich ein Konzept, dann habe ich einen Fahrplan, dann kann ich einen Workshop gestalten. Bei Playmobil Pro muss ich das alles selber machen, weil es ist wie postet so ein Werkzeug. Es ist nur ein Visualisierungswerkzeug. Und ich habe Playmobil Pro genutzt, dass sie Prozesse, die sie heute schon erleben, durchspielen. Also Playmobil Pro nutze ich immer dann, wenn es um Interaktion, um Beziehungen geht. Und dann kann man sich das vorstellen wie ein Theaterspiel, also wie ein Rollenspiel in dem Moment. Sie überlegen, welche Akteure finden denn in diesem Prozess statt. Und dann spielen sie diesen Prozess wirklich Schritt für Schritt nach, so wie sie ihn auch im Alltag durchführen würden. Und ich starte mal gerne mit der Ist-Situation, damit sie das einmal bewerten können und sehen können. Und ich werde nie vergessen, dass eine Beobachterin in dem Moment gesagt hat, ich möchte vor Schmerzen in die Tischkante beißen. Als sie gesehen, weil es so ein Kuddelmuddel war und viele verschiedene Akteurinnen dasselbe gemacht haben, nur zu unterschiedlichen Zeiten. Und das vielleicht in dem Moment auch nicht so sichtbar und greifbar gewesen wäre, wenn sie nur erzählt hätten, wie der Prozess abläuft. Aber dieses Erspielen des Prozesses hat genau diese unbewussten Verhaltenmuster hochgeholt. Und im nächsten Schritt habe ich dann gesagt, so, okay, und wenn jetzt Weihnachten, Ostern und Geburtstag an einem Tag fällt, ideale Prozess, erspielt den doch mal. Und das gab dann genau diesen Aha-Effekt und Veränderungspunkt. Und dann konnten sie relativ einfach den neuen Prozess halt an die Wand bringen. Also wirklich aufzeigen, wie der denn aussehen sollte. Und das haben wir mit 2, 3 verschiedenen Prozessen gemacht. Und trotz anfänglicher Methodenskepsis weiß ich, dass in dem Moment das so mit der größte, den größten Effekt hatte für sie.
Also letztendlich auch wieder eine Visualisierung, sag ich mal, die dann geholfen hat, Prozess nicht irgendwo in der Luft schweben zu lassen, sondern wirklich mal darzustellen, in dem Fall mit Playmobil Pro. Aber auch hier vielleicht generell als Tipp nach draußen an die Zuhörer, einfach zu gucken, wie können wir einen Prozess auch wirklich visualisieren, den nicht nur mündlich irgendwo, also man erlebt es ja relativ oft, ne, dass wie sind die Prozesse im Unternehmen? Ja, derjenige weiß schon, was er machen muss, aber ich glaube, da hast du wirklich nochmal einen guten Tipp gegeben, auch das zu visualisieren, dass auch jedem die Rolle klar wird und dann erkennt man meistens auch, wie du es uns eben hast teilhaben lassen, Überschneidungen oder wo Dinge doppelt gemacht werden, was man vielleicht einfach vermeiden könnte, wenn man es dann optimiert.
Genau, und es muss nicht Playmobil sein, es kann auch Knete sein, es kann auch Alufolie sein, es kann auch irgendwas sein. Einfach, dass in dem Moment ein paar Menschen halt die Akteure hernehmen und stellvertretend spielen und andere Menschen beobachten und schauen drauf und man spricht drüber, was ist euch aufgefallen? Das ist die einzige Frage, die in dem Moment relevant ist und dann kommen die ganzen Erkenntnisse.
Ja, sehr gut. Ich würde gerne nochmal auf den einen oder anderen Punkt eingehen, den du eben noch genannt hast, nämlich Stichwort Reflexion. Das heißt, ihr habt in dem Fall eine Art Assessment-Tool auch genutzt, den Clifton-Test, den du angesprochen hast. Das ist einer von vielen, den man nutzen kann. Aber da vielleicht nochmal von mir die Frage, das sind ja individuelle Tests. Das heißt, die hat jeder für sich gemacht, um da nochmal individuell die Stärken kennenzulernen.
Genau, die hat jeder individuell gemacht und wie du sagst, es ist einer von vielen und wir haben das in den Prozess damals eingebaut, weil es in dem Unternehmen auch ein Assessment-Test ist, der gängig benutzt wird. Mhm. Ich persönlich bin kein wirklicher Freund von diesem ganzen Assessment-Test tatsächlich, weil mir das zu viel Schublade, zu wenig, es kommt drauf an, ist. Weil wenn ich dafür wenn ich so einen Test machen würde, der würde mir zu viel entweder oder sein. Und ich weiß aber, dass ich fluide bin. Kommt bei mir immer ganz stark auf die Begebenheiten und auf Situationen an. Und das kann so ein Test nicht widerspiegeln. Aber sie haben den Test tatsächlich genutzt und ich bin im Prozess, aber gar nicht so stark auf die Ergebnisse, eigentlich gar nicht auf die Ergebnisse eingegangen. Ich habe aber den Test genutzt in dem Moment, wo die Kompetenzen für die Rollen, die sie ja erarbeitet haben, da ist dann nochmal ein Kompetenzprofil zugestaltet worden. Und das habe ich mit der Co-Facilitatorin in dem Moment so gemacht, dass wir uns zum einen den unternehmensinternen Kompetenzkatalog angeschaut haben, den sie nutzen, um ihre Stellen zu bewerten und eben den Clifton Strengths Finder. Und daraus haben wir einen Misch gemacht und haben halt dann die Kompetenzen, die sie sich ausgesucht hatten, damit halt dann nochmal beschrieben und dann nochmal die neuen Rollen damit zu evaluieren. So habe ich das mit einfließen lassen. Und dadurch, dass sie den Clifton Strengths Finder gemacht hatten, das war für mich eher so ein unterschwelliges Bewusstwerden ihrer Stärken. Und es war für die Workshop-Teilgebenden überraschend, dass ich dann nicht gesagt habe, so jetzt erzähl uns mal, was sind denn deine Clifton-Ergebnisse? Da kam auch die Nachfrage, ob wir da nochmal drauf eingehen. Es war für mich wirklich eher ein unterschwelliges Bewusstwerden der eigenen Stärken, um dann im Prozess weiter sich besser zuordnen zu können und auch wirklich zu sagen, das möchte ich machen, weil das kann ich. Oder darin bin ich noch nicht gut, da möchte ich aber hin.
Ja, das finde ich nochmal einen guten Punkt, weil so ein Test kann natürlich schon so ein bisschen zur Selbsterkenntnis, sag ich mal, helfen. Mhm. Kann aber natürlich auch von HRs oder gerade auch von Führungskräften genutzt werden, um nochmal einen Einblick in die Stärken der Mitarbeiter direkt zu bekommen, um dann auch, genau wie du es uns jetzt hast teilhaben lassen, zu schauen, wo kann man oder wie kann man den Mitarbeiter dann auch am besten einbringen im Unternehmen. Zum einen natürlich, um das gute Ergebnis fürs Unternehmen rauszuholen, aber auf der anderen Seite ist es ja immer, und das ist jetzt bei dir schon so ein bisschen durchgeklungen, auch für eine Zufriedenheit beim Mitarbeiter selber zu sorgen. Also ich sag mal, da wo die Stärken sind, das ist ja meistens das, was einem auch Spaß macht. Zumindest habe ich das jetzt bei dir so rausgehört, um dann auch zu gucken, wie kann man eben diesen Match, den du angesprochen hast, auch gut hinbekommen zwischen den Aufgaben, die da sind und den Kompetenzen, die derjenige mitbringt. Wie seid ihr da vorgegangen? War das dann am Ende eher so ein Wunschkonzert oder wie ist das geendet, wer dann was bekommen hat?
Nee, tatsächlich nicht. Und es ist auch kein Cherry-Picking, nur ich mache jetzt nur noch das, was mir Spaß macht. Ich glaube, das ist uns allen bewusst. Es gibt Tätigkeiten, die machen keinen Spaß, die sind aber extrem sinnvoll und die brauchen wir auch, um weiterzukommen. Wir haben eben, ich habe ja vorhin schon von diesem Matching erzählt und wir haben dieses Matching mehrstufig gemacht. Und ich habe das damals Blind Date genannt. Also wir haben verschiedene Dates quasi durchgeführt, bis wir das dann nachher offenbart haben, wer denn jetzt hinter welchem Profil steckt. Ich habe quasi die Kompetenzprofile der Workshop-Teilgebenden, also der TeammitgliederInnen, nachdem sie die ausgefüllt haben, nach der Reflexion, haben die mir die zugeschickt und ich habe die anonymisiert. Und dann haben wir diese anonymen Kompetenzprofile eben zu den Wunschrollenprofilen und Wunschkompetenzprofilen zugeordnet, ohne dass sie dann halt wussten, wessen Profil sie da jetzt gerade in der Hand haben. Mhm. Und das Spiel haben wir mit verschiedenen Aspekten angereichert. Wir haben auch eine Gut- und Gerne-Matrix erarbeitet. Sie durften quasi sagen, was sie gut und gerne machen oder was sie weniger gut, dafür aber gerne machen oder was sie gerne, aber weniger gut machen, um so halt zu gucken, worauf haben sie denn Lust oder was würden sie übernehmen, obwohl sie es nicht gerne machen. Und so haben wir uns dann Stück für Stück, deswegen mehrere Dates oder vielleicht Kennenlernphase bis zum finalen Date, wo dann die Augenbinden gelüftet wurden, angenähert und haben dann am Ende eben die Anonymisierung weggenommen und haben dann eben geschaut, okay, wer ist denn jetzt wo und passt das? Macht das Sinn? Sind die Hüte, die wir verteilt haben, machen die jetzt auch noch im Wissen, welche Person dahinter steckt, machen die Sinn oder steckt da irgendwas drin, was überhaupt keinen Sinn macht? Und wie findet die Person das selber? Möchte die das? Sieht die sich da? Ja oder nein?
Ist eigentlich auch eine Herangehensweise, wo ich sagen würde, könnte, sollte HR mit Führungskräften und den Teams genauso machen, oder? Einfach ganz neutral rangehen, den Nasenfaktor weglassen und einfach gucken, ja, wer ist für welche Aufgabe am besten geeignet.
Ja, absolut. Und das ist ja genau der Grundgedanke dahinter, warum ich mit Rollenprofilen gearbeitet habe und am Ende auch nicht mehr Rollen gesagt habe, sondern Hüte. Denn das altbewährte Titelprinzip, das sagt ja nicht, also früher hat man eine Beförderung bekommen, weil man halt am längsten im Unternehmen war, hat aber nichts über die Kompetenz oder die Fähigkeit einer Person ausgesagt. Und deswegen, Titel ist, ja, es ist irgendwie, war es mal ein Statussymbol, aber irgendwie in der heutigen neuen Arbeitswelt ist das hoffentlich nicht mehr ganz so extrem. Und es macht ja viel, viel mehr Sinn zu schauen, welche Kompetenzen bringt ein Mensch mit, welche Kompetenzen möchte die Person selber leben und welche möchte sie vielleicht noch entwickeln und wie kann ich dazu beitragen, weil dann macht die Arbeit ja automatisch mehr Spaß, wenn ich das Gefühl habe, ich kann was dazu beitragen, weil wenn ich meine Kompetenzen ausleben kann, dann trage ich ja automatisch etwas Sinnvolles zum Gemeinwohl dazu bei und dann sind so diese ganzen Punkte wie, ich bin unzufrieden, weil ich verstehe nicht, was ich hier eigentlich mache oder wozu ich es eigentlich mache. Ich muss schon wieder eine Stunde länger arbeiten, weil Kollege XY es wieder verdoppelt hat. Diese Gedanken habe ich ja automatisch nicht mehr, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mit dem, was ich mitbringe, wirklich einen Beitrag leisten kann und damit der Teamzusammenhalt auch einfach nochmal gestärkt wird.
Also das motiviert quasi oder schafft die innere Motivation, von der man gerne spricht, wenn man eben diesen Match für die Person dann auch findet.
Ja, also nicht nur die innere, auch die äußere. Also wenn das halt auf das gesamte Team übergeht, dann ziehen die alle an einem Strang. Und ich meine, welches Team kann aufgehalten werden, wenn die an einem Strang ziehen?
Ist dann wie im Sport, oder? Wo ja, man aussieht. Genau. Die Teams, die gut zusammenhalten und zusammenarbeiten, das gemeinsame Ziel haben, sind ja meistens auch die erfolgreichen. Ne?
Genau. Und das mit diesem Zukunftsbild, sie wissen gemeinsam, wo sie hinwollen, sie haben eine klare Orientierung, eine klare Richtung, überlegen sich, wer ist wofür gut oder wer macht wo Sinn und dann zu überlegen, wie kommen wir gemeinsam zu diesem Ziel. Das ist, glaube ich, der stärkste Antrieb, den man in einem Team haben kann.
Absolut. Was würdest du denn sagen, wenn ein Team so ein Projekt angehen möchte? Wer muss da involviert werden? Wer muss da abgeholt werden? Von wem braucht man sozusagen den Buy-in, damit man das auch überhaupt so durchführen kann, durchziehen kann?
It depends. Das hängt von der Unternehmensorganisation, Struktur und Politik ab. Gibt's keine pauschale Antwort. Mhm. Also im Zweifel mindestens die Teamleitung, Bereichsleitung. Und wahrscheinlich auch noch die Führungskraft, die da drüber sitzt. So. Je mehr Buy-in aber da ist, je mehr andere, vielleicht Peers oder auch Geschäftsführung, kommt ja mal drauf an, wo, auf welcher Ebene dieses Team da noch sitzt, je mehr Menschen verstehen, wieso sie das machen und das unterstützen, desto leichter wird es dem Team fallen.
Weil einfach das Commitment da ist und sie wissen, okay, wir haben die Erlaubnis sozusagen, das auch zu machen und an den Themen zu arbeiten.
Ich würde gar nicht Erlaubnis sagen, sondern die Unterstützung. Mhm. Also die Erlaubnis können sie sich nur selber geben, sich zu verändern. Also wenn mir jemand sagt, veränder dich, habe ich die Erlaubnis, aber ich mache es trotzdem nicht. Ein Veränderungswille kann ja nur von den Menschen aus dem Team selber kommen, aber sie haben die Unterstützung. Das heißt, niemand, wenn sie halt sagen, ich muss, das ist eine intensive Zeit, ein Veränderungsprozess, braucht ja auch extrem viel Zeit und Ressourcen und vielleicht schaffen sie dann irgendein anderes Projekt, was mit jemandem anderen zusammen ist, nicht auf die Minute oder wie auch immer, dann ist das Verständnis größer und damit die Unterstützung, wenn mehr Menschen davon wissen. Aber die Erlaubnis können sie sich eigentlich nur selber geben.
Ja, das ist schön, dass du das nochmal so zusammenfasst und auf den Punkt bringst. Ja, erstmal vielen Dank für die Einblicke, die du uns gegeben hast in deine Arbeitswelt. Gerne. Und ich glaube, wir konnten ziemlich viele Parallelen auch aufzeigen zur HR-Welt. Ich würde fast sogar so weit gehen und sagen, du machst da auch ein Stück weit HR-Arbeit mit in deiner Rolle. Aber das vielleicht nochmal.
Ich kratze sie an. Ich kratze. Also ich spreche Themen an und ich arbeite an Themen, die durchaus in den HR-Bereich fallen. Ja, aber ob ich die Arbeit mitmache oder ob ich dazu anrege, darüber nachzudenken, ist, glaube ich, die andere Frage.
Auf jeden Fall. Ich glaube, wir konnten aber viele Methoden auch nochmal von dir übertragen in die HR-Welt. Ja, was vielleicht den einen oder die andere nochmal zum Denken auch anregt, was man in den Alltag auch integrieren kann. Und es muss nicht immer super kompliziert sein. Und wenn es eben Methoden sind, die einen doch ansprechen, die man vielleicht selber noch nicht ausführen kann, könnte es entweder eine Idee sein, das mal bei der nächsten Weiterbildung anzugehen oder aber, wie wir es gesagt haben, auch mit externen Partnern wie dir zum Beispiel da zusammenzuarbeiten, um einfach das Know-how und die Kompetenz dann auch zu nutzen. Und natürlich auch nochmal einen neutralen Blickwinkel auf die Themen zu geben, genau. Was einem HR, der intern involviert ist, vielleicht manchmal auch schwerfällt.
Ja.
Ich habe noch eine abschließende Frage vorbereitet.
Ja.
Das ist zumindest das, was ich jetzt auch so ein bisschen mitgenommen habe aus deiner Reise, dass es ja alles auch ein Lernprozess ist, sowohl für die Teams, die bei dir sind, als auch für dich, wo du immer wieder neue Erkenntnisse bekommst. Was lernst du denn aktuell oder was hast du erst vor kurzem gelernt?
Das ist eine schwierige Frage, die ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich habe ganz viel auf meiner Wunschliste stehen, wo ich mich dieses Jahr noch stärker mit auseinandersetzen möchte. Und was ich vor kurzem erst wieder gelernt habe, ich glaube, das ist ein bisschen, also das andere sind Themen wie, ich möchte mich nochmal stärker mit neurodivergenten Verhaltensweisen beschäftigen und da mehr dazu lernen. Denn das ist auch sehe ich auch als Aufgabe einer Facilitatorin, dass sie zählt zu Gruppendynamik dazu, dass ich da ein bisschen besser das einschätzen kann, verstehen kann, um so nochmal besser auf die Menschen einzugehen. Das ist zum Beispiel ein Thema für 2024 für mich. Was ich aber vor kurzem nochmal wiederentdeckt habe, vielleicht nicht neu gelernt, sondern mich dran erinnert wurde, ist, dass egal wie viel ich weiß, wie viel Wissen ich mir angeeignet habe, wie viel Methodenkompetenz da ist, oder wie viel ich auch noch lernen kann und möchte, dass ich doch immer wieder auf meine Intuition vertrauen darf. Und dass das Bauchgefühl in dem Moment, welche Frage die richtige ist oder welche Methode jetzt gerade sinnvoll ist oder auch in dem Moment einfach nur, welche Stimmung nehme ich gerade im Raum wahr, da bringt mir mein ganzes Wissen nicht. Ich darf mich da auch ruhig auf die Intuition verlassen.
Ja, vielen Dank, dass du das noch mit uns geteilt hast. Ich glaube, das ist auch was man noch mal als Tipp vielleicht rausgeben kann, dass das erste Bauchgefühl manchmal auch das Richtige ist, was dann helfen kann.
Genau.
Ja, vielen lieben Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst. Wir werden deine Kontaktdaten natürlich in die Shownotes packen. Das heißt, jeder, der Interesse hat, mit Franziska zusammenzuarbeiten oder ihrem Team von Impulse, schaut in die Shownotes, guckt euch die Kontaktdaten an und nehmt den hanseatischen Flair mit, den sie mit ihrem Team verteilt. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich glaube, wir haben tolle Impulse und Einblicke von dir erhalten und vielleicht machen wir im Laufe des Jahres nochmal ein zweites Gespräch, weil ich merke, da gibt es noch ziemlich viel, worüber wir auch in die Tiefe gehen könnten.
Sehr gerne. Vielen lieben Dank für die Einladung. Und wenn immer neue Fragen da sind, meldet euch gerne.
Wenn ihr Lust auf noch mehr Podcast-Folgen für HRs und Führungskräfte habt, bleibt unbedingt dran. Bald erwarten euch wieder spannende Episoden mit interessanten Gästen, in denen wir weitere Impulse und Ideen teilen, um euch dabei zu unterstützen, HR zum Superstar im Unternehmen zu machen. Schaut auch gerne mal bei unserem Partner peopleculture-shop.com vorbei. Dort gibt es richtig coole T-Shirts im Angebot. Ein Blick lohnt sich, also auf zum Shopping. Wir hoffen, ihr seid in den kommenden Episoden auch wieder dabei, wenn wir noch tiefer in die Themen eintauchen.